gibt so manche Redewendungen oder Sprüche, die können, wenn man sie zu ernst nimmt oder sogar wortwörtlich nimmt, zu Irritationen führen. Und das habe ich damals, als ich ein junger Mann noch war und ich ein Pflegepraktikum im Altenheim gemacht habe, live erlebt. Doch bevor ich das erzähle, muss ich etwas anderes erstmal vorausschicken oder muss man fragen. Als Kind gab es einen Satz, den haben meine Eltern mir immer wieder beim Essen gesagt. Und zwar lag das daran, dass ich kein guter Esser war und sie wollten mit diesem Satz mich motivieren, meinen Teller schön leer zu essen. Und ich weiß nicht, wer kennt diesen Spruch alle? Wenn du deinen Teller schön leer isst, gibt es morgen schönes Wetter. Kennt ihr, gell, die meisten? Also sie haben das zu mir gesagt. Und ja, irgendwie, ich nehme an, ich muss die Annemar fragen, ich glaube, ich habe den auch schon 100-mal gesagt und so weiter. Man nimmt ihn mit, man sagt ihn weiter. Und wie gesagt, damals war der so bei mir drin gespeichert. Und als ich dann im Altersheim war, und da habe ich das Essen abgeräumt, und da saß eine ältere Frau da, die ihren Teller leer gegessen hatte und ich habe den abgeräumt und dann wollte ich so als Lob zu ihr sagen eigentlich, oh, Sie haben mir Ihren Teller leer gegessen, da gibt es morgen bestimmt schönes Wetter. Und ich habe mich irgendwie versprochen und ich habe dann gesagt, oh, Sie haben Ihren Teller aufgegessen, morgen gibt es schönes Wetter. Und dann schaute mich die Frau mit großen Augen und ganz erschrocken an und sagte, wieso fehlt einer? Wenn es in der heutigen Predigt darum geht, dass wir ein ungeteiltes Herz haben sollen und ich davon spreche, dass wir Gott mit ungeteilten Herzen lieben, dürft ihr das auch nicht wortwörtlich nehmen oder nicht wortwörtlich oder dürft ihr es nicht falsch verstehen. Denn natürlich weiß ich, dass man aus medizinischer Sicht nicht sein Herz teilen kann und lebt dann weiter. Nein, dann stirbt man. Aber damit ist eben nicht das biologische Herz gemeint, sondern es geht um unser geistliches Herz. Und wir können mit unserem Herzen, unserem geistlichen Herzen sehr wohl so in zwei Welten leben. Einerseits Gott, und anderen irgendwie in dieser Welt, wie auch immer. Aber, und das bedeutet noch nicht, dass wir sterben deswegen. Nein, wir leben weiter. Aber wenn es um die Ewigkeitsperspektive geht, wenn es darum geht, dass wir sterben und dann irgendwann vor Gott werden, dann können wir, wenn wir ein geteiltes Herz haben, eben auch den ewigen Tod sterben. Aber das ist nicht Gottes Absicht. Gott liebt uns und weil er uns liebt, möchte er, dass das nicht passiert. Und deswegen erzählt er dieses Gleichnis, das wir uns heute anschauen wollen. Und Jesus legt verschiedene Schwerpunkte darauf. Und ein Schwerpunkt, damit beginnt er, da geht es darum, dass wir klug sein sollen. Er sagt, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Jesus beschreibt hier einen sehr reichen Mann, wahrscheinlich einen Großgrundbesitzer, wie es ihn damals in Palästina sehr häufig gab. Wir werden später nochmal sehen, dass dieser Großgrundbesitzer nicht nur ein Mann ist, ein reicher Mann, sondern Jesus setzt ihn gleich auch mit Gott. Weil dieser Mann sehr reich ist, braucht er natürlich einen Verwalter, weil er das nicht alles organisieren kann und er hat einen Verwalter. Und es ist natürlich ganz logisch, dass dieser Mann mit dem Besitz, den er von seinem Chef übertragen bekommen hat, sehr verantwortungsvoll umgehen soll. Aber das macht der Verwalter nicht. Er verschleudert den Besitz und dieses Verhalten ist unentschuldbar. Und logischerweise hat das dann die fristlose Kündigung des Verwalters zur Folge. Und der Verwalter, der weiß ganz genau, Mann, diese Kündigung ist berechtfertigt. Klar, ich weiß, was ich getan habe. Doch jetzt anders wie viele Bundesminister, die jetzt entlassen wurden bei uns in Deutschland und die finanziell für 2 Jahre eine sehr, sehr gute finanzielle Übergangslösung bekommen, ist bei dem Mann finanziell nichts mehr los. Es endet am Tag der Entlassung, endet, dass er keinen Cent mehr bekommt. Und obwohl er so einiges auf der hohen Kante hat, weiß er, ich muss irgendwie sehen, dass ich an Geld komme, damit ich weiterleben kann. Und deswegen überlegt dieser Mann hin und her und dann stellt er ganz nüchtern einen Plan auf. Oder er überlegt ganz nüchtern, welche Option habe ich denn überhaupt? Und da heißt es, was mache ich jetzt? Meinen Posten als Verwalter bin ich los, die schwere Feldarbeit liegt mir nicht und zum Betteln bin ich zu stolz. Der Verwalter hatte die ganze Zeit einen gut bezahlten Job und das hat ihm auch gesellschaftlich einen hohen Rang eingebracht. Er war angesehen. Und jetzt aber, mit so einem Eintrag in seiner Personalakte, weiß er, er kann sich nie wieder als Verwalter irgendwo bewerben. Das kann er vergessen. Er kann oder will auch nicht körperlich arbeiten. Nebenbei bemerkt, fast 90% aller Arbeiten damals in Israel waren körperlich. Also es will oder kann er nicht. Und die letzte Option, dass er da bettelt, das wäre ihm einfach zu peinlich. Jeder weiß, welchen Absturz er da geleistet und was er gemacht hat. Und da sagt er, also das tue ich mir nicht. Die werden ja mit dem Finger auf mich zeigen, werden mich auslassen. Also diese Demütigung, die mache ich nicht. Und nach etwas Überlegen weiß der Mann dann aber plötzlich, was er tun muss. Ich mache mir Freunde, die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden haben. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist dein Schuldschein, erklärt ihm der Verwalter, trag schnell 50 ein. Und du, wie viel bist du ihm schuldig? Fragte er einen anderen. 100 Säcke Weizen, lautete die Antwort. Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80, forderte ihn auf. Der Verwalter ist zwar seinen Job los, aber er ist noch nicht ganz entlassen. Er steht noch in den Diensten seines Chefs und damit hat er noch alle Vollmacht, alle finanziellen Dinge selbst zu regeln. Die hat er ja, er darf handeln wie sein Chef. Und er kann das so regeln, wie es nach seinen Wünschen am besten ist. Und deswegen lässt er alle Menschen kommen, die bei seinem Chef Schulden haben. Und dann bietet er ihnen eine besondere Form der Entschuldung an. Der erste Schuldner kommt, der hat etwa 100 Fässer Olivenöl bei ihm schulden. Olivenöl war damals sehr wertvoll, umgerechnet. Ich habe das mal versucht, ich weiß nicht, ob es so ganz stimmt, aber so grob kann man sagen, der Mann hat etwa 60.000 Euro bei dem Schulden. Und dann geht der Verwalter hin, pass mal auf, hier, 50% gestrichen, du musst nur 30.000 zahlen. Und der zweite Schuldner hatte etwa 100 Sack Weizenschulden. Ich habe mal umgerechnet, ich glaube, das kann mir nicht stimmen, 165.000 Euro. Und er erlässt ihn mal eben 20%, also 33.000 Euro kriegt er erlassen. Und das geht dann in dieser Weise, spielt auch nicht so hoch, wie hoch das ist, aber das ist ein großer Betrag. Und es geht in dieser Weise weiter. Alle kommen und sagen, wie viel hast du? Ah, hier, komm, hier. 50% weniger. Und du hier mal 40 und so weiter. Er lässt allen einen Teil der Schulden. Und dann liegt es natürlich auf der Hand, dass allen denen, die Schulden bei dem Chef haben und vom Verwalter die Schulden reduziert bekommen haben, sie alle unendlich dankbar sind dem Verwalter, dass der sie hat zum Teil entschuldet. Sie wissen genau, Mann, was hat der Mann für uns getan? Das werden wir ihm nie vergessen. Und das ist die Absicht des Verwalters. Er weiß, die werden ihn in seinen Häusern aufnehmen. Das heißt nicht, er wird dann bei denen zu Hause wohnen. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern es heißt, sie werden ihn wirtschaftlich versorgen. Er wird ein Auskommen haben. Wie schon gesagt, der reiche Mann, der steht auch für Gott. Was nun der reiche Mann, also Gott, über diesen dreisten Verwalter sagt, und auch was Jesus dann über diesen Verwalter sagt, das ist erstmal ziemlich befremdlich. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, der Herr, also der Chef, dass er so klug gehandelt hatte. Und jetzt sagte Jesus, denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Walter, sollt auch ihr den Mammon einsetzen. Ist schon seltsam, was der betrogene Chef über seinen Verwalter sagt, dass er den lobt und auch, also Gott selbst lobt und auch Jesus scheint ja dieses verbrecherische Verhalten dieses Mannes vorbildlich darzustellen. Doch es ist wichtig, dass wir genau hinschauen, was sagt der Text. Denn dann werden wir sehen, dass Jesus und auch der Chef nicht die kriminellen Machenschaften des Mannes lobt. Er sagt nicht, das ist richtig, was er gemacht hat, sondern er lobt nur sein kluges Handeln. Und darum geht es. Jesus lobt das kluge Handeln dieses Mannes und er spricht damit eine tiefe Wahrheit aus. Wenn wir uns mal anschauen, mit wie viel Intelligenz und Kreativität Menschen ein Verbrechen planen und durchführen, dann kann einen das schon faszinieren. Nicht die Tat, aber wie sie das machen. Nehmen wir zum Beispiel, ihr habt das alle mitbekommen, diesen spektakulärsten Museumseinbruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte im Jahr 2019. Damals haben Familienmitglieder des kriminellen arabischen Familienclans Remo in Berlin im historischen grünen Gewölbe in Dresden einen Einbruch verübt. Und sie haben mehrere Kunstobjekte, Schmuckstücke und Diamanten mit einem Versicherungswert mindestens von 313,8 Millionen Euro geraubt. Und das ist nicht alles. Es gibt Stücke darunter, die kann man überhaupt nicht werten, die kann man nicht bewerten, weil der Preis so hoch ist, das ist unbezahlbar. Das war schon raffiniert, wie sie das gemacht haben. Fünf der Täter, man hat 6 gefunden, 5 hat man dann verurteilt. Und dann gab es einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, die gesagt haben, weil die hatten den Raubgut noch gehabt, wenn ihr uns da was zurückgibt, dann kriegt ihr Verminderung, werdet ihr nicht zu hohen Haftstrafen verurteilt. Und das ist passiert. Und das reicht noch nicht. Das Beste ist, dass diese Einbrecher Sozialhilfe bekommen haben und sich nicht ein leisten konnten, in Anführungszeichen, hat der Staat ihnen die ganzen Rechtsanwaltskosten und Gerichtskosten erstattet. Und das war über 1 Million Euro. Da kann man schon fragen, was ist denn das? Aber wisst ihr, das ist erschreckend, was da passiert ist. Aber es ist auf der anderen Seite raffiniert, wie diese Menschen handeln. Wie unverfroren und raffiniert. Und stellt euch jetzt mal vor, dieser Clan, der besteht, man weiß es nicht genau, aber etwa aus 500 bis 1000 Mitgliedern. Und die sind alle ziemlich kriminell, mehr oder weniger. 1000 Einbrüche und was weiß ich. Und stellt dir mal vor, diese Menschen würden ihre Klugheit und Raffinesse nicht mehr für ihre kriminellen Machenschaften einsetzen, sondern für Jesus Christus und sein Reich. Oder denkt an die Menschen wie Elon Musk, der Bill Gates, der Jeff Bezos, der Mark Zuckerberg oder wen auch immer. Die würden ihre Intelligenz, ihre Klugheit einsetzen für Jesus Christus. Was würde in dieser Welt passieren? Das wäre faszinierend, oder? Aber Jesus spricht in diesem Gleichnis nicht den Remo-Clan an, er spricht auch nicht die reichsten Männer dieser Welt an, sondern er spricht Menschen an, die an Jesus Christus, an ihn glauben. Er spricht dich und mich an, wenn wir mit Jesus leben. Und er fordert uns dazu auf, dass wir klug handeln sollen. Genau wie diese Menschen, die ohne Gott leben, ihre Klugheit für ihren eigenen Gewinn einsetzen, so sollen wir auf ehrliche Art und Weise unsere ganze Intelligenz, unsere Klugheit in Gottes, für Gottes Reich einsetzen. Und neben dieser Forderung, dass wir klug handeln sollen, geht Jesus noch einen Schritt weiter und er sagt, wir sollen unseren ganzen Besitz für Gottes Reich zur Verfügung stellen. Und das bedeutet, wir sollen klug und richtig investieren. Er sagt, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr den Mammon einsetzen. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, dann werdet ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, einen Platz im Himmel bekommen. Wir sollen uns mit dem ungerechten Mammon anfreunden, sagt Jesus. Wieder so ein Satz, da ist man ein bisschen irritiert. Das klingt schräg, was meint denn Jesus? Und wir wollen uns mal kurz den Mammon anschauen. In einigen Bibelübersetzungen werdet ihr an dieser Stelle, anstelle Mammon, das Wort Geld finden. Das ist nicht unbedingt falsch übersetzt, aber es trifft nicht die ganze Bedeutung, die dieses Wort Mammon hat. Denn der Mammon umfasst nicht nur das Geld, sondern er umfasst den ganzen Besitz, den ganzen materiellen Besitz, den ein Mensch haben kann. Alles. Dass Jesus von dem ungerechten Mammon spricht, das bedeutet nicht, dass der Mammon von sich aus schlecht ist, sondern er kann für schlechte Dinge benutzt werden, für gute und schlechte Dinge. Schlecht ist, wenn wir sagen, wenn wir mit dem Geld dann Drogen kaufen. Gut ist es, wenn wir soziale Projekte oder den IC West oder unsere Missionare oder wen überschätzen. Das kann zum Segen werden. Was will Jesus jetzt damit sagen, dass wir, wenn er davon spricht, dass wir uns mit dem Mammon anfreunden sollen? Jesus meint damit, dass wir genauso klug mit unserem Besitz umgehen sollen wie die Nichtchristen, die das ganz selbstverständlich machen. Das sollen wir auch tun. Vermögende Menschen ohne Gott versuchen doch zum Beispiel ihr Vermögen so klug anzulegen, dass sie dann im Alter weiter im Luxus leben können. Das ist doch völlig klar. Und dann agieren sie klug und vernünftig. Als Christen sollen wir natürlich auch eine Altersvorsorge machen. Das ist ganz klar. Als vernünftig sollen wir alle machen. Aber wir sollen uns auch bewusst machen, wohin mit unserem Besitz, unserem Vermögen oder das Geld, das wir haben. Wo investieren wir geistlich da hinein? Und da sollen wir investieren, wo es wirklich die beste geistliche Rendite gibt. Und das ist die Ewigkeit. Den meisten Gewinn haben wir geistlich gesehen, wenn wir das in Gottes Reich investieren. So wie der Verwalter genau weiß, ich bin bald arbeitslos, also muss ich irgendwas machen, damit ich da lebe. So sollen wir genauso die Ewigkeit planen. Und wir sollen uns bewusst machen, dass nichts, absolut nichts, was wir hier an Gut haben, wir dann, wenn die gestorben ist, mit in den Himmel nehmen können. Das hat keinen Wert mehr, sinnlos. Und deswegen ist es nur klug, wenn wir schon jetzt mit dem so umgehen, was Gott uns gibt, dass wir sagen, da investieren wir in Gottes Reich. Die Herausforderung dabei ist aber, dass wir, wenn wir das konsequent machen wollen, meistens so unsere Mühe haben. Und da sagt Jesus, oder gibt Jesus uns noch einen weiteren Tipp. Und da geht es darum, dass wir uns absolut an Jesus hängen, ihn absolut unser Herz geben. Er sagt, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr im Kleinen unzuverlässig seid, dann werdet ihr es auch im Großen sein. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Was Jesus hier sagt, das ist eigentlich klar. Also wenn wir jemanden Geld in die Hand drücken und sagen, du verwalte du es. Und derjenige geht, haut das Geld raus, so wie dieser Verwalter, dann werden wir ein zweites Mal diesem Mann doch niemals mehr Geld anvertrauen. Wir werden ihm vor allem niemals mehr Geld noch anvertrauen. Und dieses Prinzip, das überträgt Jesus jetzt auf unseren Umgang mit dem Mammon. Alles, was wir hier als an Besitztümern haben, hat Gott uns nur für die Zeit anvertraut, hier auf dieser Erde. Es gehört nicht wirklich uns, sondern wir haben es nur von Gott geliehen bekommen. Und unser Auftrag ist es nun, mit dem, was wir da geliehen haben, wie gute Verwalter, verantwortlich damit umzugehen. Wenn wir es gut machen, dann verspricht er uns, ihr werdet ein horrendes Erbe bekommen im Himmel. Und es spielt dabei keine Rolle, ob wir jetzt ganz wenig Geld nur haben oder ob wir im Monat 1 Million Euro irgendwie netto bekommen. Es geht darum, dass wir mit jedem Cent, den wir haben, mit allem, was wir haben, verantwortlich umgehen. Unser Geld, so finde ich, das ist, oder unser Besitz ist im Grunde nur ein Trainingsfeld für uns, für unseren Glauben. Wir können lernen, geistliche Verantwortung zu übernehmen für unseren Sitz, den wir haben. Und es gibt ein paar gute Sachen, die man einfach, da kann man, könnte jeder sich für sich überleben. Also mir hilft es, so uns hilft es, wenn wir sagen, wir geben regelmäßig den Zehnten. Das ist ein biblisches Prinzip, das ist bis heute noch. Oder dass man einfach sagt, wenn man irgendwas machen will, man will ein Haus kaufen, man will das kaufen, dass man das nicht alleine macht und sagt, sondern dass man hingeht und sagt, okay, Gott, pass auf, ich will das kaufen. Wie siehst du das? Ist das dran oder ist es nicht? Dass man das mit Gott teilt. Und dann kommt es nicht darauf, ob ich mir jetzt ein Haus für 600.000 kaufe, sondern es kommt darauf an, ob es Gottes Wille ist. Und dann beziehen wir Gott mit ein und darum geht es. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir das hören, dass uns nur das geliehen wurde von Gott, was wir haben, dass wir dann schon so ein bisschen unsere Mühe haben mit dem, was Jesus sagt. Weil irgendwie, wenn wir sagen, wenn wir jetzt ein Haus gebaut haben oder wir haben eine Firma aufgebaut, wir haben Geld angeschafft, dann werden wir ganz schnell sagen, Mann, wieso haben wir das Gott zu verdanken? Also ich habe doch schließlich meine ganze Intelligenz, meine Kraft, meine Zeit und meinen Fleiß und meinen Schweiß da reingebracht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Da gab es niemanden, der mich irgendwie finanziell unterstützt. Ich habe mich investiert. Warum hat Gott mir das geliehen? Warum? Und es ist erstmal richtig. Es stimmt total, dass wir, wenn wir sowas geschaffen haben, es selbst auch gemacht haben. Hätten wir nichts gemacht, wäre nichts passiert. Ein erfolgreicher, wohlhabender Unternehmer, der sagte mal, es soll niemand glauben, dass er im Schlaf und durch Nichtstun reich wird. Das wären die wenigsten. Dafür muss man manchmal sehr, sehr hart arbeiten, Opfer bringen und dabei seine Gesundheit ruinieren. Sonst bringt das nichts. Von nichts kommt nichts. Und das ist eine Tatsache und die stimmt. Aber es gibt eine Tatsache, die übersehen, sieht man ganz schnell, dass wir nie allein verantwortlich sind für den Erfolg und den Reichtum, den wir anschaffen. Das fängt damit an, dass wir zuerst mal nie bestimmen konnten, in welche Familie wir hineingeboren sind und in welchem Land wir geboren sind. Wenn wir in Kalkutta, im Slumviertel, in Indien hineingeboren werden, wir würden wahrscheinlich nie das haben, was wir jetzt haben. Wir hätten eine ganz andere Lebensplanung gemacht, wären vielleicht schon tot. Oder hätten als Kinder uns tot geschafft in irgendwelchen Minen oder wie auch immer. Und auch was unsere Gaben, Fähigkeiten, Klugheit, Intelligenz, Ehrgeiz, Gesundheit, Kraft und so weiter anbelangt. Woher haben wir das? Das alles haben wir von Gott bekommen. Es ist genau wie bei diesem Verwalter. Der Verwalter hat ja nur ein Vermögen übertragen bekommen und er sollte es verwalten. Er hat es ja selbst gar nicht gehabt. Er ist dadurch dann reich geworden, aber trotzdem war es nur angeliehen, es war nur gegeben. Und im fünften Buch Mose macht Gott nochmal etwas bewusst, und das finde ich einen faszinierenden Satz, und das trifft ziemlich genau. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unseren Händen Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, damit ihr dies alles erreicht habt. Wenn uns das klar ist, dass alles, was wir haben, direkt oder indirekt Gott uns geliehen hat, dann können wir das, was Jesus jetzt am Schluss sagt, was auch unser Vers ist, unser Lernvers, unter anderem ein Lernvers, viel leichter einsortieren. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon gleichzeitig dienen. Ich finde es total interessant, wenn man in der Bibel liest und mal guckt, was sagt Jesus. Jesus spricht immer wieder über den Mammon. Immer wieder. Er spricht viel weniger über das Thema Sexualität, sondern er spricht sehr viel häufig um den Umgang mit Mammon. Und die Frage ist, warum Jesus das immer macht? Warum ist Jesus so wichtig, über den Mammon zu sprechen? Und Jesus begründet das an einer anderen Stelle, wenn er sagt, denn wo dein Schatz, auch der materielle Besitz, ist, da ist auch dein Herz. Materieller Besitz hat die Tendenz, unser Herz von Gott zu stehlen. Er versucht uns, dass dieser Besitz versucht uns von Gott zu trennen. Und wir Menschen neigen dazu, unser Herz an materielle Dinge zu hängen. Weil wir nur ein Herz haben, muss man sich entscheiden, woran hängt man das? Entweder an Gott oder hängt man es an Mammon? Wir können nie gleichzeitig, das hat die Bea so wunderschön gezeigt, nie gleichzeitig zwei Leuten dienen. Das geht nicht. Wir zerreißen uns. Und wir werden Gott vielleicht, wir werden dann den Mammon vielleicht ein bisschen höher setzen, Jesus ein bisschen tiefer, aber das ist schon verkehrt. Das geht was schief. Es ist so, das habt ihr, das ist eine Tatsache auch, dass es viele Verbrechen begangen werden, sogar Morde aufgrund der Gier nach Besitz. Und eine Predigt, die mir vorher angehört hat, da warnt ein amerikanischer Pastor in seiner Predigt seine Zuhörerin. Er sagt, liebe Frauen, wenn euer Mann eine Lebensversicherung über 1 Million Dollar auf euch abschließt, dann nehmt niemals an einem Erlebnisseminar über Tieftauchen oder Fallschirmspringen teil, zu dem euch euer Mann angemeldet hat. Das ist der witzige Teil. Paulus schreibt, und das beschreibt tief unser Herz, denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Es fängt alles mit der Entscheidung in unserem Herzen an, mit der Entscheidung, die wir treffen, ob wir unser Herz an den Mammon hängen oder ob wir ihn an Jesus Christus hängen. Ob wir Jesus an die erste Stelle setzen und den Mammon an die zweite. Jemand gab mal dazu den sehr guten Hinweis: Mache Gott zu deinem Herrn und Geld zu deinem Diener. Wir machen das oft andersrum. Da wird Geld oder Besitz zu unserem Herrn. Und Jesus muss uns dann noch irgendwie dienen. Aber das ist nicht, was ist. Wir sollen Gott an die erste Stelle sein. Er soll Herr sein. Und das Geld, das stellen wir ans Zweite. Und das muss dann Gott dienen. Geben wir also Gott unser ganzes Herz. Darauf liegt Segen und auch ein ewiges Leben. Amen.